Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast für Supporter
mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Jetzt bin ich vom Skript abgewichen, jetzt schaust. Kennt das sich nicht aus?
Ja, du hast komplett improvisiert, obwohl wir heute eben eine Hausmitteilung haben, also News in eigener Sache, und da haben wir uns eigentlich genau überlegt, wie wir das am besten sagen, und du hast schon wieder spontan was eingeworfen.
Also kurze News in eigener Sache, der direkte Podcast mit dem heutigen Thema beginnt in ein paar Minuten, also falls es jemanden nicht interessiert, gleich vorskippen.
Ja, was ist jetzt so wichtig, dass wir da extra was aufnehmen zu Beginn? Und zwar, wir haben in unserer Agentur mit der Podcast-Werkstatt einmal überlegt, und zwar, weil es dafür einen guten Grund gibt. Wir kriegen oft Feedback auf Social Media oder via E-Mail. Übrigens, falls ihr uns schreiben wollt, sitzfleisch@christophstrasser.at. Und immer wieder kommt da die Frage, ob wir irgendwie unterstützt werden können, weil eben der Podcast gehört wird und die Leute wissen, dass da Aufwand dahinter steckt. Und ja, also wir freuen uns natürlich über Teilen, Weiterempfehlen, Bewerten, Kommentare.
Und ganz wichtig auch, weiterschicken, direkt über die Podcatcher-App. Das boostet den Algorithmus auch.
Ja, und viele kaufen dann auch bei mir was im Ultracycling-Shop ein, was mich natürlich auch sehr freut. Aber wir haben jetzt noch eine neue Plattform. Wir sind da natürlich nicht die einzigen oder ersten Podcaster, die das nutzen, aber wir sind jetzt auch auf Steady.
Und auf Steady habt ihr die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und als Gegenleistung kriegt ihr von uns unter anderem einen werbefreien Feed. Also der Lukas ist jetzt die letzten 3 Wochen gesessen und hat aus unserem ganzen Backkatalog, aus den ganzen über 200 Folgen, die Werbung rausgeschnitten. Falls jemand wirklich Interesse hat an einem werbefreien Feed, gibt es die Möglichkeit, den über Steady zu erwerben.
Wir haben 3 Pakete insgesamt, und zwar gibt es nicht nur die werbefreien Episoden, sondern wir haben uns gedacht, wir freuen uns natürlich nicht nur über Unterstützung, sondern wir wollen dafür richtig was anbieten. Wie zum Beispiel einmal im Quartal, also 4-mal pro Jahr, machen wir eine Frage-Antwort-Episode live auf YouTube, wo ihr dabei sein könnt, live bei der Aufnahme, uns direkt Fragen stellen. Wir beantworten denen natürlich und plaudern drüber. Und für die Ultra-Supporter gibt es auch ein Sitzfleisch-T-Shirt. Und besonders cool finde ich, also ich hoffe, dass ich da auch vielleicht teilnehmen darf, weil es geht um ein signiertes Radtrikot, Flo, von dir, oder? Von deiner geilen Podcast-Werkstatt Radl-Dress, der eigentlich fast ein Einzelstück ist.
Ja, Einzelstück ist es nicht. Es gibt 5 Exemplare, aber es gibt ein Exemplar, das ich noch nicht getragen habe, das neu ist, und das wird verlost.
Wer bis 31.05. auf Steady uns unterstützt, ist automatisch beim Gewinnspiel dabei, und der Flo hat schon seinen Edding poliert und griffbereit und wird dann das Trikot signieren.
Es gibt auch die Möglichkeit, ein Abo über Apple Podcasts abzuschließen. Da gibt es aber nur das Paket mit dem werbefreien Feed.
Und was wir noch sagen wollen, in Zukunft werden die Episoden nicht mehr Freitag 0 oder 1 Uhr veröffentlicht, sondern schon Donnerstag um 16 Uhr. Keine Ahnung wieso, ist halt so.
Das hat technische Gründe, nennen wir es einfach so.
Technische Gründe.
Ich möchte nur dazu sagen, fühlt euch jetzt nicht irgendwie von uns dazu gezwungen, da ein Abo abzuschließen. Unser Mainfeed wird weiterhin gratis bleiben. Wir werden weiterhin regelmäßig veröffentlichen und es gibt da überhaupt keinen Druck unsererseits. Ich kenne das selbst, ich unterstütze einige Podcasts, die ich gern höre, aber ich kann natürlich auch nicht jeden Podcast unterstützen, den ich gern unterstützen möchte. Fühlt euch nicht gezwungen.
Ich bin zum Beispiel Friends of the Tennis Podcast, nur so nebenbei.
Falls euch das interessiert, schaut einfach unter steadyhq.com/sitzfleisch nach, beziehungsweise steht der Link auch noch in den Shownotes.
Also, wir freuen uns über Unterstützung. Wer das nicht möchte, es bleibt alles gleich. Jede Woche gibt es Sitzfleisch und ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass wir loslegen, und zwar mit dem Unknown Race.
herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem gut erholten Ultracycling-Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, weiß ich nicht, das gilt vielleicht für dich. Ich bin immer noch nicht ganz wiederhergestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Unknown Race ist jetzt noch nicht ganz 10 Tage her. Und ja, ich spüre noch ein bisschen die Nachwirkungen.
Ja, wie geht's dann? Bist schon trocken zumindest? Hast dein Körper ein bisschen gepflegt? Hast dein Rad ein bisschen gepflegt? Sind die gröbsten Defekte und Wunden verheilt?
Ja, also Wunden habe ich Gott sei Dank keine gehabt. Das Rad ist in Ordnung, weil vielleicht kommen wir später dazu, ich habe bei der Halbzeit ein komplettes Service in einem Radgeschäft gemacht. Das ist gut benannt. Ich selber war wirklich extrem zerstört nach dem Rennen, also unglaublich müde, unglaublich energielos. Das hat wirklich lang gedauert, viel länger, als ich mir das erwartet oder erhofft hätte. Aber es hat ordentlich, ist ordentlich an die Substanz gegangen, das Rennen.
Ich meine, was ich immer denke, gell, aus der Ferne, du bist jetzt nicht der große Influencer, du bist nicht stark tätig auf Instagram oder ähnlichen Plattformen, aber du hast kein einziges Foto gepostet. Du hast, ich weiß nicht, Stories habe ich glaube, während dem Rennen habe ich natürlich nicht geschaut, aber mir ist jetzt noch nichts aufgefallen und jetzt haben wir die Vermutung gehabt, dass es noch nicht so richtig hundertprozentig läuft bei dir oder dass du vielleicht jetzt auch noch nicht so motiviert bist, irgendwie ein Fazit zu ziehen?
Ein Fazit habe ich schon gezogen, aber ich habe unterwegs kaum Fotos gemacht. Ich habe ein paar verschwommene Fotos. Ich habe fast während dem ganzen Rennen die Neoprenhandschuhe angehabt und damit ist echt blöd, das Handy zu bedienen. Dazu habe ich das Handy in der Trikottasche gehabt, wo drüber die Regenhose und die Regenjacke war und manchmal sogar noch die Daunenjacke. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man schnell zum Handy hingreift, wenn man es nicht unbedingt braucht, nur für ein paar Fotos. Deswegen ist da wenig von mir gekommen bis jetzt.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich wirklich super schnell und super gut erholt, obwohl ich während dem Rennen wirklich total alles aus mir rausgeholt habe. Also ich hätte mir erwartet, dass ich im Nachhinein richtig fertig bin. Ich habe das Gefühl gehabt, wie ich Richtung Ziel gefahren bin, die letzten Stunden, dass ich anfange zum Husten, dass ich irgendwie verkühlt bin, dass ich wahrscheinlich vielleicht krank werden werde im Nachhinein. Das ist mir zumindest in meiner Müdigkeit im Rennen so gedacht, dass da jetzt auf was auf mich zukommt, dass das einfach ein bisschen zu viel war an Belastung für den Körper. Aber ich bin ja ins Ziel gekommen, da war es früher Vormittag und ich habe dann mich zum Mittag ins Bett gelegt, habe 2 Stunden geschlafen, dann habe ich am Nachmittag noch einmal 2 Stunden geschlafen und dann in der Nacht, glaube ich, 8-9 Stunden und am nächsten Tag bereits war ich wieder richtig fit und dann haben wir die Heimreise gehabt und daheim war ich einfach richtig gut erholt und habe wieder einen normalen 7 Stunden Schlafrhythmus gehabt und bin um 7 in der Früh aufgestanden und war einfach gut drauf und ich habe emotional irgendwie ganz viel positive Tage jetzt hinter mir. Oft ist es so, dass man ein bisschen erste Euphorie hat und 2-3 Tage später kommt dann die Müdigkeit so richtig und du hast einen Durchhänger und hast dann ein bisschen so eine depressive Phase, weil jetzt irgendwie du alles gegeben hast und plötzlich bist du müde und du hast gerade kein Ziel mehr vor Augen. Aber deswegen bin ich echt, ich habe so eine Freude und bin so froh, dass das so gut gelaufen ist und ja, es war eine schöne Woche bisher, muss ich ehrlich sagen. Ganz, ganz anders wie bei dir. Es tut mir wirklich leid, dass du das nicht so positiv empfindest, aber wir kennen ja beide die Situation nach solchen Rennen. Es kann nicht einmal so sein und einmal anders.
Ja, bei mir war es halt einfach man darf es nicht unterschätzen, ich war 20 Stunden länger unterwegs als du, habe noch eine ganze Nacht extra, also ich war um 5 in der Früh im Ziel, wir sind am Sonntag noch heimgefahren, wenige Stunden nach der Ankunft, und dann gleich rein in den Alltag mit Arbeiten und dazu die körperlichen Wehwehchen. Da kommen wir dann eh später zu meinem Fazit, war ich anfänglich schon unzufrieden nicht enttäuscht, einfach ein bisschen unzufrieden mit meinem Ergebnis. Aber ich habe jetzt da ein bisschen Abstand genommen vom Radl die Woche, einfach weil ich sowieso noch körperlich noch nicht benannt war. Habe dann angefangen locker zum Fahren, habe ein paar wirklich Gemütlichkeitsausfahrten mit der Sabine gemacht, einfach nur graveln in der Sonne, weil das Wetter geil war. Habe gestern erstes Mal wieder hart trainiert und das war richtig gut. Also die Beine sind wieder da und jetzt kommt auch langsam wieder das Mentale zurück. Also die Lust am Radfahren kommt jetzt wieder, ist jetzt wieder da. Und ja, wie du sagst, es gibt solche und solche Rennen, wie man sich danach fühlt. Manchmal sehr geil und manchmal hat man ein bisschen so einen Durchhänger. Aber ich denke, den habe ich jetzt durchdacht.
Ich habe mir heute nochmal als Vorbereitung jetzt für unsere Aufnahme die Episode angeguckt mit dem Sebastian Sachs, den wir direkt in Luca aufgenommen haben. Und da haben wir, also das ist wirklich sehr oft gehört worden. Wir haben viele Rückmeldungen gekriegt und ein Kommentar war, Flo, du bist gelobt worden, weil du warst eloquent, trotz müde. Und das war wirklich, du warst du 5 Stunden vorher bist ins Ziel gekommen.
Ja, ich habe dann ein paar Stunden geschlafen und dann natürlich, es war bezahlt, das Hotelzimmer und das Frühstück natürlich auch. Dann bin ich natürlich aufgestanden zum Frühstück, habe gefrühstückt, dann sind wir zum Podcast und dann sind wir heimgefahren. Ja, also es war schon eine kurze Schlafpause dazwischen, aber ich war natürlich noch nicht wieder hergestellt.
Ja, bevor wir jetzt über das Unknown Race in allen schmutzigen Details, kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen, weil es war ein schmutziges Rennen im Sinne von, das Rad war sehr dreckig, das Gewand war sehr dreckig. Bevor wir das jetzt besprechen, noch kurz, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich habe eine kleine Deutschland-Tournee gehabt und das war wahrscheinlich auch ein Grund. Ich bin heimgekommen aus Italien und es waren die nächsten Aufgaben quasi schon vor der Tür und dann hat man gar nicht Zeit, dass man so in ein Loch reinkommt irgendwie. Auf jeden Fall eine kleine Vortragstournee. Wir waren Sabine und ich waren in Regensburg, in Dresden und in Leipzig. Und es waren super schöne Vorträge, großartige Locations und ich habe viele nette Leute wieder getroffen oder neu kennengelernt. Und am Weg von Dresden nach Leipzig war ich auch beim Everesting-Event am Rochlitzer Berg. Das ist ein Anstieg mit knapp 110 Höhenmetern. Zum 6. Mal bereits findet es statt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so begeistert. Ich habe dort Leute getroffen, die ich vom Radfahren kenne. Der Robert Petzold war auch da mit seiner Schweinebande. Die haben 4er Staffeln am Start gehabt und ein paar Solofahrer. Und das war halt echt cool. Es war super organisiert mit Musik, mit Lavestation unten, Start- und Zielbereich. Die Abfahrt war neutralisiert, zählt nicht zur Zeit und es zählen nur die Auffahrtszeiten. Man hat quasi 80 Auffahrten braucht. Auf den Col du Rochlitz. Ich weiß nicht, ob der wirklich so heißt oder ob das ein Spaßname ist, aber er ist halt nicht wahnsinnig hoch, aber in der Gegend doch der höchste Berg. Schön zum Fahren und es hat natürlich auch eine Wertung gegeben. Also die schnellsten, die 8848 Höhenmeter erreicht haben, sind irgendwie geehrt worden. So genau weiß ich es jetzt nicht. Die Ergebnisse haben wir nicht angeschaut. Ich bin da ein paar Anstiege mitgefahren, habe ein bisschen die Stimmung mit genossen. Ja, das war echt cool. Und ich soll liebe Grüße an dich ausrichten. Ganz, ganz viele, die bei den Vorträgen zu Besuchern sind Sitzfleisch-Hörer und Hörerinnen. Und manche haben gedacht, du bist jetzt dabei. Aber ich habe gesagt, naja, du hast andere Dinge zu tun.
Einen anderen Job.
Genau, ganz liebe Grüße an dich. Und ja, es war ein bisschen Respekt von mir dabei vor der Sprachbarriere, gell? Es ist doch unser österreichischer Dialekt und der Deutsche oder Ostdeutsche, die Sprache, das sind ein bisschen unterschiedlich, aber es war ja immer das Feedback, dass unser Dialekt gut verständlich ist, vielleicht nicht in allen Details bei Einspielern, wo wir wirklich brutal draufhauen auf die Sprache, ist es manchmal nicht ganz leicht, aber grundsätzlich ist es immer sehr positiv kommentiert worden, dass wir in unserem Dialekt bleiben. Und auch so eine nette Geschichte war eben da. Ich glaube, das war ein bisschen Völkerverständigung, war meine Deutschland-Tour auch. Und zwar, du kennst ja das T-Shirt mit dem Hashtag Ich schieb die Hitten bis ins Ziel. Und du ist ein netter Herr hergekommen und hat gefragt, was das bedeutet, gell? weil er hat das halt gelesen und die Geschichte nicht kennt oder den Spruch nicht verstanden. Und dann hat er so gesagt, ja, was könnte das heißen? So, kommt das von Ischia, von der Insel in Italien, gell? Das musst du jetzt bildlich vorstellen, den Schriftzug. Oder kommt das von Isch? Und dann habe ich gesagt, nein, das heißt, ich schiebe. Okay, und die Hitten, was ist das? Und dann habe ich gesagt, naja, ich schiebe die Hütte, also das Fahrrad, bis ins Ziel. Und ja, das ist toll, das gefällt mir, das möchte ich haben. Also das war echt wirklich super. Und ja, das war eine coole Tournee. Und dann bin ich eben heimgekommen, habe jetzt auch wieder zum Trainieren angefangen und freue mich, jetzt heute mit dir über das Unknown Race wirklich im Detail zu reden, weil ich habe auch ein paar Notizen, ein paar Einspieler und ja, ich glaube, wir sollten jetzt starten.
Ja, gehen wir rein. Also das Konzept des Rennens und dass wir das beide super cool finden, ich glaube, das haben wir jetzt eh schon zur Genüge besprochen. Ich habe das mit einem Urlaub verbunden. Im Nachhinein wäre es wahrscheinlich gescheiter gewesen, das umzudrehen und nach dem Rennen die Woche in der Toskana zu bleiben, statt eine Woche vorher in der Toskana zu sein und dann 3 Stunden nach dem Ankommen wieder heimzufahren. Aber ich war immer eine Woche vorher in der Toskana, bin dort, es hat eine Woche lang durchgeregnet, bin durch den Regen mit dem Rad gefahren. Zum Rennen, also die Nacht vor dem Rennen, ich war vor so einem Rennen noch nie so nervös und habe noch nie so schlecht geschlafen wie in der Nacht vor dem Unknown Race. Also ich bin immer ein bisschen nervös, aber nie so, dass ich nicht schlafen kann. Also ich habe alles vorbereitet gehabt, das Rad war gepackt, es war alles fix und fertig, es waren alle elektronischen Gegenstände geladen. Ich habe die Overnight Oats im Kühlschrank gehabt, ich war komplett bereit, ich habe mich nur mehr hingelegt zum Schlafen und ich habe echt eine ganz, ganz schlechte Nacht gehabt, habe überhaupt nicht schlafen können, einfach weil diese Ungewissheit, einfach sich den Wecker auf 5.55 Uhr zu stellen und zu wissen, okay, um 6 gibt es die Checkpoints erst oder den ersten Checkpoint, das hat mich so total aus meinem üblichen Konzept gebracht. Ich habe wirklich eine schlechte Nacht gehabt, habe ganz schlecht geschlafen und war echt so nervös, immer wieder wach, immer wieder aufs Handy geschaut, 3, gut, jetzt nochmal versuchen, 2 Stunden gescheit zu schlafen. Es war furchtbar.
Ja, hast du das öfters bei Rennen, dass du die Nächte oder die Nacht davor unruhig bist? Oder ist das diesmal wirklich erstmal so gewesen in deinem Ausmaß? Also,
ich bin immer ein bisschen nervös, aber normalerweise, und brauche ein bisschen länger zum Einschlafen, das ist normal, aber normalerweise schlafe ich dann trotzdem durch, auch wenn ich nervös bin. Aber so, das habe ich noch nicht erlebt.
Werbung. Wir haben in unserer Agentur mit der Podcast-Werkstatt einmal überlegt, und zwar, weil es dafür einen guten Grund gibt. Wir kriegen oft Feedback auf Social Media oder via E-Mail und immer wieder kommt da die Frage, ob wir irgendwie unterstützt werden können, weil eben der Podcast gehört wird und die Leute wissen, dass da Aufwand dahinter steckt. Und ja, also wir freuen uns natürlich über Teilen, Weiterempfehlen, Bewerten, Kommentare.
Und ganz wichtig auch, weiterschicken, direkt über die Podcatcher-App, das boostet den Algorithmus auch.
Aber wir haben jetzt noch eine neue Plattform, wir sind jetzt auch auf Steady.
Und auf Steady habt ihr die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und als Gegenleistung kriegt sie von uns unter anderem einen werbefreien Feed. Also der Lukas ist jetzt die letzten 3 Wochen gesessen und hat aus unserem ganzen Backkatalog, aus den ganzen über 200 Folgen, die Werbung rausgeschnitten. Falls jemand wirklich Interesse hat an einem werbefreien Feed, gibt es die Möglichkeit, den über Steady zu erwerben.
Wir haben 3 Pakete insgesamt und zwar gibt es nicht nur die werbefreien Episoden, sondern wir haben uns gedacht, wir freuen uns natürlich nicht nur über Unterstützung, sondern wir wollen dafür richtig was anbieten. Wie zum Beispiel einmal im Quartal, also 4-mal pro Jahr, machen wir eine Frage-Antwort-Episode live auf YouTube, wo ihr dabei sein könnt, live bei der Aufnahme, uns direkt Fragen stellen. Wir beantworten denen natürlich und plaudern drüber. Und für die Ultra-Supporter gibt's auch ein Sitzfleisch-T-Shirt. Und besonders cool finde ich, also ich hoffe, dass ich da auch vielleicht teilnehmen darf, weil es geht um ein signiertes Radtrikot, Flo, von dir, oder? Von deiner geilen Podcast-Werkstatt Radl-Dress, der eigentlich fast ein Einzelstück ist.
Ja, Einzelstück ist es nicht. Es gibt 5 Exemplare, aber es gibt ein Exemplar, das ich noch nicht getragen habe, das neu ist, und das wird verlost.
Wer bis 31.05. auf Steady uns unterstützt, ist automatisch beim Gewinnspiel dabei, und der Flo hat schon seinen Edding poliert und griffbereit und wird dann das Trikot signieren.
Es gibt auch die Möglichkeit, ein Abo über Apple Podcasts abzuschließen. Da gibt's aber nur das Paket mit dem werbefreien Feed.
Und was wir noch sagen wollen, in Zukunft werden die Episoden nicht mehr Freitag 0 oder 1 Uhr veröffentlicht, sondern schon Donnerstag um 16 Uhr.
Ich möchte nur dazu sagen, fühlt euch jetzt nicht irgendwie von uns dazu gezwungen, da ein Abo abzuschließen. Unser Main-Feed wird weiterhin gratis bleiben. Wir werden weiterhin regelmäßig veröffentlichen und es gibt da überhaupt keinen Druck unsererseits. Ich kenne das selbst. Ich unterstütze einige Podcasts, die ich gern höre, aber ich kann natürlich auch nicht jeden Podcast unterstützen, den ich gern unterstützen möchte. Fühlt euch nicht gezwungen.
Ich bin zum Beispiel Friends of the Tennis Podcast, nur so nebenbei.
Falls euch das interessiert, schaut es einfach unter steadyhq.com/sitzfleisch nach, beziehungsweise steht der Link auch noch in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, es ist spannend. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin auch eine Woche vorher nach Italien gefahren, aber ich glaube noch einen Tag früher wie du, und war zuerst in Siena, ein bisschen weiter im Süden, weil ich mir dort ein bisschen was anschauen wollte von den Schotterstraßen, von der Strade Bianche, die ja Teil sein werden auch vom Transcontinental Race, und ich war dort noch nie. Und ich habe neue Reifen. Von Specialized gibt es ja die Mondo-Reifen, die gibt es schon seit einem Jahr, die sind sehr gut und sehr beliebt. Tubeless, und jetzt gibt es auch als normale Clincher-Reifen, also mit Schlauch drinnen. Und ich habe jetzt zum ersten Mal oben gehabt, bin damit Schotterstraßen gefahren, super zufrieden. Und habe einen schönen Tag in Siena erlebt. Und dann ab dem nächsten Tag hat es zum Schütten angefangen. Und das hat dann ziemlich eine Woche lang angehalten. Jedenfalls hat mir das auch so gefallen. Du kommst nach Italien, du trinkst den ersten Espresso, du hörst die ersten italienischen Radiosender, wo ganz wenig Musik gespielt wird und wo permanent geredet wird mit der italienischen euphorischen Sprache, die so schnell ist, als würdest du einen Podcast mit doppelter Geschwindigkeit hören. Das vermittelt schon irgendwie so eine gute Stimmung. Dann erlebst du schon mit die Anarchie auf der Straße, wo Verkehrsregeln und Verkehrszeichen nur zur Dekoration vorhanden sind. Tanken kostet 2 Euro pro Liter. Das ist auch so typisch italienisch. Und alles, was du isst, ist irgendwie mit Nutella dekoriert. Das hat mir schon geholfen zum Einstimmen. Und ich war wirklich gestresst zu Hause. Es waren Vortragstermine daheim, es war auf der Baustelle noch was fertig zu machen. Das Einpacken, und ich war extrem müde in Italien die ersten Tage, und ich habe aber so viel und so gut geschlafen in der Woche vor dem Rennen, dass ich dann wirklich zum Rennen hin einfach wirklich gut ausgeschlafen war, so wie selten zuvor. Und ich habe auch versucht, meinen Rhythmus umzustellen, früher ins Bett zu gehen, früher aufzustehen, damit ich halt für den Tag X dann wirklich auch vom Bierrhythmus her gut drauf bin. Ja, und so habe ich auch die Nacht vorm Rennen eigentlich sehr gut geschlafen. Ich glaube, 6,5 Stunden oder so. Das ist für so einen Nachtmenschen wie mich ganz gut, wenn man um 5 Uhr 45 in meinem Fall den Wecker stellt. Und dann habe ich in der Früh noch schnell parallel Nudeln gegessen, die am Vorabend schon gekocht waren, also Nudeln warm gemacht. Und statt um 6 Uhr ist ja um 5 Uhr 58 schon die WhatsApp-Nachricht gekommen mit den Checkpoints. Das heißt, wir haben von der Rennleitung nur 2 Minuten Bonus gekriegt. Und dann bin ich dabei gesessen mit meinem bikerouter.com oder .de Profil und habe mir überlegt, wie ich das angehe.
Also wir haben die Checkpoints, also wir haben 2 Checkpoints bekommen, eigentlich sollte man ja immer nur einen bekommen, aber das war Checkpoint 1a und Checkpoint 1b. Die waren rein sehr nah beieinander, aber nicht sehr nah sinnvoll mit Asphaltstraßen verbunden. Es gab also die Möglichkeit, über eine Gravel-Wanderpassage die Checkpoints zu verbinden, da eine ordentliche Abkürzung zu nehmen. Ich habe mir das auch angeschaut beim Routen gleich und habe mir ein bisschen herumgespielt auch auf Komoot. Gerade solche Passagen sind immer ganz hilfreich, wenn man sie auf Komoot anschaut. Es gibt Fotos dazu und man kann dann auch schauen, was schlägt Komoot vor als Mountainbike-Strecke, was schlägt Komoot vor als Gravel-Strecke. Und als Gravel-Strecke hat es das nicht vorgeschlagen, als Mountainbike schon und als Wanderweg auch. Und dann war für mich eigentlich klar, es regnet jetzt seit einer Woche durch. Es geht doch recht hoch in die Berge rauf. Der Boden wird komplett durchnass, durchfeuchtet sein. Es wird nicht wahnsinnig sinnvoll sein. Für mich war dann relativ schnell klar, ich werde nicht die Wanderalternative nehmen, sondern werde klassisch untenrum über die Straße fahren.
Ja, ich habe für die Entscheidung 0,1 Sekunde gebraucht. Und wir haben das eh letztens mit dem Sebastian schon kurz besprochen, in allen Details, dass doch einige Leute die Abkürzung genommen haben, durch den Wasserfall, durch den reißenden Fluss, der normalerweise ein kleines Bächlein ist. Ja, was ich noch erzählen wollte, wir sind dann gemeinsam zum Start gefahren um 7 oder wir haben uns dort getroffen. Am Tag davor waren wir noch den Startparcours abfahren, gell?
Oder zwei Tage vorher?
Zwei Tage davor, also ja. Nach Codoli, wo der Pinocchio-Erfinder gelebt hat, wo es einen Pinocchio-Park gibt. Oder Collodi.
Collodi, genau.
Collodi, ja. Ja, und mir hat das so taugt, wir sind gefahren, 75 Minuten oder so bis dorthin. Und zwei Stunden war dann die ganze Ausfahrt. Und du hast nach 75 Minuten gesagt, ich gehe mir jetzt ein Eis kaufen. Da ist ja gewusst, der Flo ist on fire.
Ja, und dort war dann auch so, also das Ende des Parcours führte eigentlich ein paar hundert Meter gegen die Einbahn. Das haben sie dann noch kurz vorm Start für alle klargestellt, dass der Parcours vor der Einbahn endet, also dass man nicht das ganze Stück abfahren soll und dass man dann auch bei der Routenplanung ein bisschen früher da ansetzen soll und nicht gegen die Einbahn zu fahren.
Ja, was ich noch sagen wollte, was ich mal als Vorbereitung durchgelesen habe, den wirklich guten und ausführlichen Bericht von Will Wausten. Der hat voriges Jahr gewonnen und er hat einen Blog oder eine Website, da schreibt er relativ selten, aber wenn dann wirklich gut. Und den möchte ich gerne in den Shownotes verlinken, weil ja, der hat voriges Jahr im Jahr sehr viel miterlebt mit schlechtem Wetter und da ein bisschen geschrieben über seine Erfahrungen, über seine Routenplanung unterwegs bei schlechtem Wetter, über die Verpflegung und so weiter. Also sehr, sehr lesenswert und das kommt dann später noch. Was auch sehr lesenswert war, ist der dotwatcher.com Bericht von der Heike. Die hat uns beim Briefing kurz getroffen und ein paar Fragen gestellt, weil sie wirklich, also wirklich, das ist ein Meisterwerk. Der Bericht liest die wie ein Buch, extrem lustig und humorvoll, aber doch ins Detail. Es werden alle, die mit dabei waren, irgendwie einmal beschrieben oder erwähnt. Es waren insgesamt, wo sie geschaut habe, 22 bis 24 Frauen am Start bei ca. 150 Teilnehmern insgesamt. Es steht ja nicht ausführlich dabei, ob Mann oder Frau. Deswegen kann man sich von den Namen her das ableiten. Und bei manchen Namen ist es halt nicht ganz klar, weil in Italien heißt zum Beispiel Männchen und Weibchen Andrea möglicherweise.
Simone.
Simone, richtig. Genau. Und eben dieser dotwatcher.com Bericht, also wirklich jetzt zum Nachlesen. Ich habe so viele Anekdoten dort erfahren, die ich bisher noch nicht kennt habe. Und das ist echt ein Genuss, das zu lesen.
Aber bevor wir jetzt zu den anderen Berichten kommen, liefern wir mal einen eigenen Bericht ab. Also, es hat eine kurze neutralisierte Phase gegeben und dann beim ersten Anstieg am Parcours noch, dann hat sich das Feld relativ schnell ziemlich aufgeteilt, ist mir vorkommen. Also ich war recht weit hinten, ich habe dann den scharfen Start, also nicht verpasst, aber mir war klar, dass ich da nicht vorne mit 300 Watt die ersten paar Stunden des Rennens da vorne mitkämpfen werde um irgendeine Position, sondern habe mich von Anfang an auf mich konzentriert, bin den Parcours relativ alleine gefahren, immer wieder, wenn überholt, ein paar Mal überholt worden. Und ja, dann ist es an die freie Routenwahl gegangen und eigentlich hat es eh nur zwei Varianten gegeben, wobei die andere Variante über diese große Bundesstraße, die hat fast niemand gewählt, soweit ich das gesehen habe, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, welche Variante es noch gegeben hat. Meinst du schon den Anstieg zu 1a?
Also nicht den Anstieg zu 1a, sondern zum Dorf davor, wo man zum Anstieg hinkommt, da hätte man noch einmal zurück Richtung Lucca und dann im anderen Tal das wären ein bisschen weniger Höhenmeter, dafür mehr Kilometer gewesen, aber dafür extrem viel Verkehr auf so einer ganz großen Bundesstraße.
Keine Ahnung. Das soll man im Vorfeld gar nicht, war mir nicht bewusst, dass es da eine zweite Möglichkeit gibt. Ich habe mir gedacht, es gibt eine einzige Straße nach Bagni di Lucca, hast du es dort oben?
Genau, da hätte es eine zweite gegeben, aber das haben nicht viele gemacht, aber ich glaube, es war vielleicht sogar schneller, aber es wäre halt mit extrem viel Verkehr verbunden gewesen.
Bei mir war der Start auch schlecht. Ich habe ein bisschen geplaudert, bin halt da den Radweg aus Lucca rausgerollt und habe mir irgendwie erwartet, dass es draußen vielleicht nochmal, eine Unterbrechung gibt oder so. Und wo man dann wirklich sagt, hey, bis daher war neutralisiert und jetzt da ist scharf. Aber es ist halt einspurig, Schotterweg aus Lucca hinaus und da kann man sich ja nicht wirklich nach vorn arbeiten. Und ich habe da sicher schon ein paar Minuten verloren auf die Schnelleren, die halt intelligenterweise sich ganz vorn positioniert haben, was jetzt das Rennen nicht massiv beeinflusst, aber was mit dem Anfang, wo ich sicher ein paar Minuten sparen hätte können. Ja, Wetter war ja am Start, es hat erst zu nieseln begonnen und man hat noch nicht wirklich ahnen können, wie das dann in den nächsten Stunden wird, aber es war eigentlich vom Start weg nass, das war definitiv so.
Und dann genau, also es hat noch nicht Vollgas geschüttet, aber auch die Vorhersage war sehr eindeutig. Ich bin schon mit den Überschuhen unter Regenhose losgefahren, weil klar war, dass es gleich sehr, sehr nass sein wird. Und man kann sie immer ausziehen, das ist immer leichter, aber wenn man einmal nass ist, dann wird man halt bei 10 Grad und Regen nicht mehr trocken werden. Deswegen bin ich da gleich auf Nummer sicher gegangen.
Du hast das nicht so gemacht wie der Nick, den wir letztens in der Episode angesprochen haben und wo wir nicht gewusst haben, wer das tatsächlich war, und mittlerweile kann man das ergänzen oder richtigstellen. Es war Nicolas Hulse geschrieben, wahrscheinlich Hals ausgesprochen, aus England. Und der hat das Rennen, ich habe gesagt, er ist kurz gefahren, ohne Handschuhe, wo dann der Regen richtig brutal und schlimm geworden ist. Er hat es tatsächlich gefinisht. Er hat nicht wirklich Bekleidung und Gepäck dabei gehabt. Er hat die Gravel-Variante genommen, ist dann ins Ziel gekommen, hat aber laut eigenen Angaben, war dann ziemlich krank. Also irgendwie hat er behauptet, es wäre sowas wie Lungenentzündung. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt tatsächlich eine Lungenentzündung war, kann ich mir jetzt schwer vorstellen, aber irgendwie, es war wahrscheinlich nicht ganz optimal, die Bekleidungsstrategie. Aber wie gesagt, es war der Nicolas und er ist ins Ziel gekommen.
Ja, also Checkpoint 1a, das wäre sicher bei schönem Wetter unglaublich gewesen. Das war so ein kleines Bergdorf auf wirklich so einer Bergspitze, wo man relativ freistehend, wo man von zwei Straßen hinkommen konnte und dann in dem Dorf ganz rauf zu so einem Denkmal auf so Kopfsteinpflaster durch einen kleinen Ort. Das war wirklich ein sehr cooler Checkpoint. Da war klarerweise, es war noch nicht lange im Rennen drinnen, es war relativ viel Verkehr, es war mehr oder weniger ein Weg hin und retour, es sind da sehr viele Leute entgegengekommen in beide Richtungen, es war relativ viel los, das war sehr cool. Wir haben uns auch ganz kurz gesehen.
Wobei mit viel Verkehr muss man sagen, viel Radfahrer, keine Autos.
Keine Autos, keine Touristen, das ist viel Verkehr aus anderen Teilnehmerinnen, ja.
Ja, genau. Ich bin nach oben gefahren zu Checkpoint 1a, bisschen anders wie du oder ein bisschen anders wie der Großteil. Ich habe mir da weiter westlich eine kleine Straße gesucht. Ich habe da nämlich Google Maps Auto verwendet und habe mir das dann unterwegs noch spontan quasi so eingegeben, weil mir gedacht habe, Google Maps Auto verwendet sicher den schnellsten Weg. Lustigerweise bin ich dann, habe einen Anstieg gehabt, 90 Höhenmeter bergauf und dann wieder 40 Höhenmeter bergab. Und es hätte eine Parallelstraßen gegeben, die einfach nur 50 Höhenmeter Anstieg hat und nicht zuerst 90 auf und dann 40 obi. Keine Ahnung, warum. Auch nicht ja, so tragisch. Ja, weil
dem Auto die Höhenmeter nicht so wehtun. Das ist immer gefährlich bei, das, da kommen wir später auch dazu, das habe ich auch schmerzlich erfahren. Google Auto ohne Mautstraße, dem sind die Höhenmeter egal, der nimmt dann wirklich die kürzeste Strecke, glaube ich.
Was mir so gefallen hat beim Checkpoint 1a in dem Bergdorf, es war wirklich ganz eng, 20% steil, Pflastersteine, es hat wie aus Kübeln geschüttet, es war eigentlich unfahrbar, vor allem ich bin auch nicht ganz vorne gewesen und da war einfach ordentlich Betrieb, gell, in der schmalen Gasse. Das heißt, wenn da schon jemand bergab entgegengeht, kannst du nicht fahren, weil du brauchst dort wirklich ein bisschen Platz, dass du links, rechts ausweichen kannst vor einem Pflasterstein, Rillen oder so. Das heißt, absteigen, das Rad nach oben schieben, die paar Höhenmeter zum Checkpoint. Und du hast das eh schon mal, wie wir unten Kaffee getrunken haben, nach dem Rennen gesagt, das ist so lustig. Typisch italienisch, es kann noch so eng sein, es kann noch so steil sein, es kann noch so verwinkelt sein. Ein Fiat 500 parkt immer und überall. Das ist ja echt genial.
Ja, gehört einfach komplett zum Landschaftsbild dazu. Ein mintgrüner Fiat Panda steht überall in jedem Dorf. Das gehört einfach. Es war da einfach, also bei dem Checkpoint war einfach das Rennen komplett offen. Es war ganz eng benannt. Es waren noch nicht wahnsinnig viele Kilometer. Es hat nicht viele Routenalternativen gegeben. Ich war am Weg zum Checkpoint so ein bisschen frustriert schon, weil ich wollte natürlich alleine fahren, nicht in einer Gruppe. Und ich habe mich relativ stur an meine Wattvorgabe gehalten. Und es waren schon recht viele Höhenmeter. Und da kommt mir halt mein Gewicht nicht wirklich zugute, weil wenn ich 230 Watt fahre, dann kann ich auf der Ebene doch ein paar Leute abhängen, aber sobald es bergauf geht, sind halt bei meinem Gewicht 230 Watt nicht sehr viel, dann überholen mich wieder alle, auf der Ebene fahre ich wieder vorbei, bis sich da das ein bisschen entzerrt und man wirklich allein ist. Das ist mir dann einfach lieber, als so habe ich dann einfach das Gefühl, als wäre ich so als hätte ich so ein richtig fragiles Männer-Ego, wenn ich da zwei Frauen auf der Ebene um jeden Preis versucht, da zu überholen und dann bergauf überholen sie mich wieder zurück. Aber ich habe halt einfach versucht, mich da an meine Wattvorgabe relativ genau zu halten und da konstant zu bleiben. Was natürlich dann so ausschaut, als würde ich da das nicht fassen können oder nicht wahrhaben wollen, dass da zwei Frauen bergauf schneller sind als ich, obwohl ich das sehr gut weiß und auch richtig einschätzen kann.
Werbung.
Wir haben uns in letzter Zeit viel mit Aerobars beschäftigt und dabei haben wir völlig vergessen zu erwähnen, dass wenn man sie durchringt und endlich Aerobars fährt, dann gibt es von Cyclide das perfekte Produkt dafür.
Ja, und zwar die Handlebar Aero Bag. Und wie der Name schon sagt, ist da echt in unterschiedlichen Studien schon nachgewiesen worden, dass man sogar ein paar Watt einspart im Vergleich zu überhaupt keiner Tasche. Also die Handlebar Aerobag ist nicht nur die schnellste Bikepacking-Tasche, sondern schneller als keine Tasche. Und sie ist sehr leicht zugänglich, hängt vorn am Lenker, hat so eine tropfenartige Form und schaut auch schon am ersten Blick irrsinnig schneidig aus.
Und mit dem zusätzlich erhältlichen Aero-Mount, der auch 31,8 mm Durchmesser hat, kann man dann auf der Tasche alles befestigen, was man so brauchen würde. Fahrradcomputer, Lichter, ein Klingel, je nachdem, was seine Vorlieben halt sind. Man braucht also keine Angst haben, dass man durch die Aerobar Bag irgendwie Platz verliert für Montage.
Ist es eigentlich für Leute, die nicht so wie wir bei Rennen mitfahren, auch von Vorteil, wenn man aerodynamisch ist und leicht? Was meinst du?
Aerodynamik zahlt sich immer aus. Und ich würde sogar da den Baranski zitieren, der sagt, je schlechter man drauf ist, desto wichtiger ist die Aerodynamik, weil da zählt dann wirklich jedes Watt, wenn man auch nur hobbymäßig unterwegs ist.
Ja, und wenn man nicht schneller im Ziel sein will, sondern bei einer Radreise einfach schneller in der Unterkunft sein will oder schneller in der Pizzeria oder im Café.
Oder erholter beim Bier sitzen möchte.
Wenn man zum Beispiel das komplette Set von Cyclide uns anschauen, das ist die Top-Tube-Bag, die Frame-Bag, die Saddle-Bag, die Roll-Bag und die Aero-Bag, hat es insgesamt 35 Liter, also richtig viel Platz und das Gewicht ist unter einem Kilogramm.
Ja, so die klassischen Pannier-Bags, die man kennt von Radreisen, da hat eine Tasche ungefähr das Gewicht und da reden wir noch gar nicht vom Gepäckträger und so weiter. Also selbst wenn man richtig auf Radreisen unterwegs ist, hat man was davon, wenn man sich für die Cyclide-Taschen entscheidet.
Ich würde sagen, am besten einfach online sich das einmal anschauen, ein paar Infos einholen und dann aufs Rad, entweder zum Ultracycling-Event oder auf eine Bikepacking-Radreise. Und zu bestellen oder zum Anschauen gibt es die Infos unter cyclide.cc oder in meinem Online-Shop www.ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Zum Checkpoint 1b hat es ja, wenn man sich für die Straße entscheidet, glaube ich, kaum Varianten gegeben, oder?
Ja, es hat eine Variante gegeben, die habe ich gewählt und ein paar wenige andere. Da ist man dann einfach von dieser Hauptstraße kurz ab, ist ein Stückel parallel und ist diesen Anstieg auf so einer kleinen Parallelstraße. Aber beim Skigebiet ist man wieder zusammengekommen. Es war weder höhenmetermäßig noch von der Straßenqualität her ein großer Unterschied.
Also wie ich dann oben angekommen bin, bei 1b, waren ein paar Leute schon oben. Ein paar sind mir schon entgegengekommen. Der Robert Müller ist bergab gefahren. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Kopfschüttelnd und völlig verzweifelt. Und die Jana Käsenheimer waren noch oben. Der Martin ist gerade von seiner Wasserfalldurchquerung von der anderen Seite irgendwie gekommen, ein paar Minuten von mir. Und es war halt oben wirklich, jeder hat schon gekämpft mit dem Handy. Man hat den Checkpoint fotografiert, damit man zumindest, wenn man jetzt nicht die Koordinaten eintippen kann, weil da ist wirklich losgegangen mit Routenplanung, dass man zumindest später noch ein Foto hat und das vielleicht später machen kann, wenn das Handy wieder getrocknet ist oder bedienbar ist. Handschuhe ausziehen, anziehen, war fast nicht möglich. Es hat 2 Grad gehabt und es war einfach wirklich brutal. Und ich bin ja auch mit kurzer Hose gestartet, habe mir aber am Weg zu Checkpoint 1b schon die Beinlinge anzogen und die Regenhose, die bis dahin ich noch gedacht habe, halt immer auf, wenn es wirklich nötig ist, solange sie in der Arschrakete eingepackt sind, bleiben sie trocken. Ich habe sie dann auch trocken angezogen und die waren einfach noch 10 Sekunden durchnass. Und dann war eben die Situation mit der Cafeteria, wo wir uns unten getroffen haben. Aber wie ist es dir, den langen Anstieg so raufgegangen?
Das war bei mir eigentlich nur ein bisschen weiter hinten, aber es war das gleiche Bild. Es sind mir ein paar sind mir schon entgegengekommen, sichtlich durchfroren auch. Ich bin rauf, es waren ein paar am Checkpoint, die haben gerade versucht, mit klammen, patschnassen Händen ins nasse Display vom Handy die Koordinaten einzugeben, was nicht funktioniert hat. Meine Hände waren so klamm, ich habe es nicht geschafft, nicht richtig geschafft, mir die Ärmlinge anzuziehen. Ich habe die einfach nicht, meine Hände waren, also Ärmlinge, da braucht man wirklich kein Feingefühl oder Feinmotorik, da muss man nur eine Faust machen und die festhalten. Das habe ich fast nicht richtig geschafft. Ich habe danach mich entschieden für da oben nicht Route zu planen und es war dann die Fotografin oben. Und sie hat gesagt, sie gibt jedem den gleichen Tipp. im Gasthaus mit den gelben Stühlen, das hat offen und da gibt es eine warme Suppe. Und ich bin dann vor dem gleichen Rätsel wie alle anderen gestanden, weil wenn man vom Skigebiet gekommen ist, ist man an diesem Gasthaus nicht vorbeigekommen und dann bin ich da runtergerollt und habe mir gedacht, ich habe das nicht gesehen, da gibt es kein Gasthaus mit gelben Stühlen, das offen hat. Und bin dann bei der Kreuzung, wo ich gekommen bin, ein paar hundert Meter weitergerollt und dann hat man es gesehen. Und dann bin ich dort rein und habe mich dort reingesetzt und dort dann in Ruhe die Route geplant mit einem riesen Tegel Gemüsesuppe.
Bei mir war es gleich, ich habe das vorher nicht gewusst, wo das sein sollte. Und dann hat es genau eine Kreuzung gegeben und ich bin von der rechten Seite gekommen und habe gewusst, wenn es da tatsächlich ein Café gibt, kann das nur links sein in der Abfahrt. Und da hat man dann eh schon gesehen, dass die Räder vorne draußen stehen. Und ich habe das dann im Dot-Watcher-Bericht gelesen, dass der Besitzer dieser Cafeteria selbst begeisterter Radfahrer und Bikepacker ist, also seine Frau genauso und er. Und die haben halt irgendwie das dann mitbekommen, dass da anscheinend ein Rennen ist und die waren so hilfsbereit und die haben genau gewusst.
Die waren unglaublich. Ich glaube, seine Mutter war auch in der Küche. Also erstens einmal, er hat perfekt Englisch gesprochen und er war wirklich voll dabei. Also, du bist reingekommen, ich war schon weiter hinten, also er hat da schon gewusst, wer da kommt, wie die Leute daherkommen. Der hat beim Eingang ein Stapel trockene Handtücher, hat die angeschaut, Suppe, du hast gesagt, ja, okay, Suppe, dann hat er hinten in die Küche geschrien zu seiner Mutter, Suppe, und dann ist sie schon gekommen mit einem Riesentegel, Suppe, dann hat er mir noch eine heiße Schoko gebracht und ich habe dann dort das genutzt, ein bisschen aufzuwärmen, trocknen, was zum Trocknen geht und die Route zu planen.
Ich habe eine heiße Schokolade getrunken und die war so gut. Das war Wahnsinn. Das war nicht wie ein Kakao, den man bei uns kennt. Das war wie, wenn du eine Tafel Schokolade schmilzt. Also so dickflüssig und so, weiß ich nicht, Wahnsinn. Und in der Situation halt wahrscheinlich die Empfindung noch ein bisschen extra. Man hat sich halt extra drüber gefreut.
Genau das Richtige. Ja, und ich habe aber in dem Zeitpunkt, ich habe schon gewusst, jetzt keinen Fehler machen. Also, und der Fehler habe ich verstanden in dem Moment, wenn man jetzt da zu lang sitzen bleibt, dass am, weil ganz trocken wird man nicht werden, also da brauchst du Stunden, bis alles wieder trocken ist. Aber einfach, dass man ein bisschen Wärme reinkriegt in den Körper, aber nicht so lang sitzt, dass man wieder auskühlt. Also, dass man da jetzt sich nicht zu gemütlich macht in einem Gasthaus. Das war mir ganz wichtig, dass ich mir denke, okay, Suppe essen, Kakao trinken, schauen, trocknen, was zum Trocknen geht und Route planen und dann relativ schnell weiterfahren, weil wenn man da zu lang sitzt und auskühlt, dann wird es richtig ekelig und dann wird es richtig schwierig, nochmal raus in die Kälte, in den Regen gehen.
Dass irgendwas trocknet, war eh erstens unrealistisch und vor allem unnötig, weil du draußen gesehen hast, wenn du dich aufs Radl setzt, bist du sofort wieder durchnass. Es ist nur gegangen, dass du mal einen Moment wieder ein bisschen Wärme hast und ein bisschen was Warmes in dich reinbringst. Hast du geschaut, wie lange du dort geblieben bist? Bei mir war es sehr lang. Also wirklich, ich habe in dem Moment mich ein bisschen anstecken lassen von der generellen Stimmung. Der Robert Müller hat irgendwie gesagt, er steigt aus. Er hat von vornherein gesagt, wenn's Wetter katastrophal wird, wenn es schneit, dann ist er draußen. Er hat auch nicht genügend Ausrüstung dabei gehabt. Jana Käsnehmer war auch kurz davor zu sagen, sie fährt zurück nach Luca und irgendwie haben alle die Frage gestellt, macht das einen Sinn? Das ist doch komplett verrückt bei dem Wetter. Und ich habe mich da ein bisschen mitreißen lassen und habe gedacht, ja, es ist wirklich, das wird, die Prognose war bis Mitternacht mindestens weiterhin Regen. Und ich habe 40 Minuten habe ich dort investiert, sagen wir mal so, in eine Pause.
So, ich hab grad nachgeschaut. ich bin da auch 50 Minuten, bisschen unter 50 Minuten gestanden.
Hast du dort die Route geplant, die du dann tatsächlich gefahren bist? Weil ich hab eigentlich den Plan gehabt, nach Bologna zu fahren. Das wäre ein ganz, ganz deutlicher Umweg gewesen. viel weiter im Norden, nur dass in Bologna das Wetter gut war. Also dort war es so irgendwie nur bewölkt und trocken. Und grundsätzlich würde ich immer den Umweg fahren mit weniger Höhenmetern. Und in dem Fall haben wir gesagt, okay, passt, das Wetter tut's. Ich glaube, da war ich nicht der Einzige, der die Wetterprognose mit angeschaut hat. Und dann bin ich halt irgendwann wieder losgefahren. Mit dem Plan, nach Bologna zu fahren. Habe eigentlich die Route gar nicht wirklich geplant, weil ich mit dem Handy echt ein Problem gehabt habe. Das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Und mein Ersatzhandy wollte ich noch nicht wirklich hernehmen. Das heißt, ich habe mir nur ganz grob irgendwie Google Maps Richtung Bologna jetzt erst einmal eingestellt, weil da hat es eh im Prinzip ein, zwei große Straßen gegeben dorthin. Und da habe ich gedacht, wenn es dann wirklich trocken wird, dann schaue ich mir das genauer an, wenn ich das Handy wieder nutzen kann. Und dann bin ich aber in der Abfahrt irgendwie wieder recht gut reingekommen. Ich habe dann auch tatsächlich die Neoprenhandschuhe angezogen und das Wärmste, was ich gehabt habe, alles bis auf die Daunenjacke, weil die wollte ich nicht im strömenden Regen anziehen. Und ich war eher so für die Schlafpause in der Nacht gedacht. Und dann hat es tatsächlich ein bisschen sich gebessert und ich habe gesehen, da rechts drüben, wo irgendwo der Checkpoint 2 liegt, da ist das Wetter jetzt auch ein bisschen besser geworden. Das heißt, ich könnte doch direkt zum Checkpoint 2 fahren, die kürzere Strecke mit mehr Höhenmetern. Und das war, glaube ich, die schlimmste oder schlechteste Entscheidung im ganzen Rennen. Ich habe dann umgeplant, habe unterwegs am Handy herum dann und habe währenddessen ich dann quasi meine Route downgeloadet habe und in Garmin Connect importiert habe und auf dem Radcomputer geschickt habe. Da war ich unkonzentriert, klarerweise, bin ordentlich bergauf gefahren, retour, also fast wieder retour zur Cafeteria auf einer Nebenstraße, habe das nicht realisiert, dass ich jetzt in die falsche Richtung fahre und habe dann irgendwie, wie die Navigation gestartet hat, gemerkt, hoppala, ich bin komplett falsch. Ja, und habe dann, als ich auf die richtige Strecke gebogen bin, gemerkt, das sind nicht nur mehr Höhenmeter, sondern das waren die steilsten Höhenmeter, die ich seit langem gefahren bin. Also gefühlt 15-20% steile Anstiege und Abfahrten, wo du nichts weiterkommst. Die Abfahrten sind langsam, die Anstiege, bin fast gestanden, habe mit 400 Watt da irgendwie hochgekämpft. Es war echt brutal.
Ja, also vielleicht kurz zur Einordnung. Also nördlich von Lucca gibt da so ein Kamm des Apennin und der trennt die Emilia-Romagna von der Toskana. Und es gab jetzt zum Checkpoint 2 zwei Varianten. Einmal zurück über den Hauptkamm und über die Toskana oder runter auf der anderen Seite und dann von der anderen Seite wieder rauf über die Emilia Romagna dorthin. Und ich habe mir beide Varianten angeschaut, jetzt nicht genau, super genau analysiert, aber sie waren ungefähr gleichwertig und habe mich dann für die andere Variante wieder zurück über das Skigebiet, zurück, runter und dann so zum Checkpoint dafür entschieden und habe das mit Google Maps, Google Maps für Fahrrad, Google Maps für Autos ohne Mautstraßen. Und sie waren irgendwie gleichwertig und ich habe mir gedacht, nimm mir einfach die war mir irgendwie sympathischer, habe ich die genommen. Und auch bei mir war es dann so, dass ich über unglaubliche Berge gefahren bin, also unglaublich steil, teilweise direkt von einer gut ausgebauten Hauptverkehrsstraße weg, abgebogen über einen super steilen Berg mit so ganz schlechten Straßen, extrem steil, wieder runter und dann wieder auf diese Hauptstraße. Und ich habe dann irgendwann gefühlt, war das so ein Zickzack. Irgendwann habe ich da in der Nacht im Finsteren komplett die Orientierung verloren und ich war dann einfach so lost, weil normalerweise kann man ja, wenn man konzentriert ist oder wenn man ungefähr ein Gefühl für die Gegend hat, kann man ja diese Navigationsvorschläge dann einfach ausblenden und einfach auf der Hauptstraße bleiben, wenn man da vernünftige Verkehrsschilder hat, denen man nachfahren kann. Aber durch dieses ständige Abzweigen und dieses ständige Hin und Her habe ich dann irgendwann komplett die Orientierung verloren. Und bin dann irgendwie bei jeder Kreuzung vor einem Verkehrsschild gestanden. Firenze 50 Kilometer, Bologna 50 Kilometer. Dann fährst du eine halbe Stunde, kommst wieder zu einem Schild. Firenze 50 Kilometer, Bologna 50 Kilometer. Und so ist es stundenlang dahingegangen. Und dann habe ich so die Orientierung verloren, dass ich mich einfach auf die Route verlassen musste, weil ich echt nicht mehr gewusst habe, in welche Himmelsrichtung muss ich jetzt überhaupt, wo muss ich hin, wo kehre ich hin. Und ja, das war so meine Challenge zum Checkpoint 2. Und das, was du gesagt hast, natürlich, das schlechte Wetter ist irgendwie südlich vom Apennin drinnen gehängt. Und nördlich davon, Bologna, wäre es vielleicht ein bisschen trockener gewesen, aber in den Bergen hat es dann sowieso geregnet. Also ich war wahrscheinlich ein bisschen länger im Regen als du, aber dann in den Bergen war es dann eh gleich, egal von welcher Seite.
Ich habe bis zu dieser Cafeteria, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, das waren an die 130 Kilometer. Also es ist jetzt schwierig, das im Pfeil in der Aufzeichnung ganz genau, weil das einfach 1000 Kilometer lang ist insgesamt und da ist die Ladezeit ziemlich schwierig. Aber es war irgendwie so, ich habe mir das so unterwegs gedacht, ich fahre so langsam, es ist ein Wahnsinn, es waren 130 Kilometer und ich habe da 7 Stunden braucht bis dorthin. 7 Stunden, das ist ein Schnitt von deutlich unter 20 km/h. Und weil man in die Abfahrten nicht gescheit fahren kann bei dem Wetter, du fährst halt wie auf rohen Eiern bergab. Und das langsame Tempo hat sich nach Checkpoint 2 weitergezogen. Ich war vor das Gefühl gehabt, ich mache keine Kilometer, jeder einzelne Kilometer dauert eine Ewigkeit.
Ich und was genau ich gelernt habe. Den gleichen Moment, ich habe das sogar da notiert auf meinen Notizen. Ich habe nach 12 Stunden auf mein Garmin geschaut und ich hatte nach 12 Stunden 176 Kilometer. Nach 12 Stunden nicht einmal 180 Kilometer. Und ich hab natürlich mir das auch in dem Moment erklären können, aber es ist halt einfach so frustrierend, wenn du da denkst, dass du in 12 Stunden keine 180 Kilometer fährst. Und das nicht in den letzten 12, sondern in den ersten 12, wo
beim Race Around Niederösterreich hast 400 Kilometer nach 12 Stunden oder so.
Ja. Und ich war gut verpflegt, es hat alles gepasst, ich habe auch meine Leistung abrufen können, aber es war dann einfach trotzdem, in dem Moment habe ich es mir erklären können, aber das Ganze, es war halt irgendwie so ein Frust schon während dem ganzen Rennen, weil du das Gefühl hast, es geht nichts weiter, das kann es ja nicht sein, du fährst eh wieder Teufel, aber es geht irgendwie nichts weiter, das war schon hart.
Hast du eigentlich irgendwann einmal ans Aufgeben gedacht? Also, ich habe vorher gesagt, in der Cafeteria war einfach so die Stimmung so irgendwie aussteigen und geht nicht mehr und sinnlos. Ich habe mich da, also nicht anstecken lassen von der Stimmung, aber immer nur gedacht, nein, es ist sicher logisch, ist, dass du jetzt aussteigst. Das ist einfach komplett unfahrbar im Prinzip. Aber ich würde mir das nicht verzeihen im Nachhinein.
Ja, ich habe in dem Moment nicht dran gedacht. Es war ja dann, ich bin ja dann Teile des gleichen Wegs wieder zurückgefahren zu Checkpoint 2 und da steht dann Luca 40 Kilometer. Und dann denkst du eine Sekunde drüber nach und sagst, ich habe halt auch den, in dem Fall war es fast der Nachteil, die Sabine war in Luca mit dem Auto und ich denke mir, wenn ich sie jetzt anrufe, einen Standort schickt bei WhatsApp und sie kommt mir entgegen, dann sitze ich in 20 Minuten im warmen Auto. Aber ernsthaft ans Aufkommen habe ich nicht gedacht. Aber es war schon dann hart da, Luca 40 Kilometer und dann, okay, dann birgst du ab, dann verschwindet es wieder so aus den Gedanken. Aber das war halt auch diese lange Abfahrt vom Skigebiet. Es war extrem kalt, man hat richtig gefroren und gezittert. Aber so ernsthaft ans Aufgeben habe ich in dem Moment nicht gedacht. Nein.
Was du sie gelernt habe, bikerouter.com oder .de ist, wie letztes Mal schon angesprochen, beim Sebastian nochmal kurz über Routenplanung und die Möglichkeiten verschiedenen Apps und so weiter geredet. Du hast so viele Möglichkeiten, verschiedene Profile auszuwählen. Du kannst zum Beispiel sagen, Liegerad, Velomobil, da werden alle Höhenmeter vermieden. Dann kannst du auswählen, 5 verschiedene Einstellungen fürs Rennrad, 5 verschiedene Einstellungen fürs Gravelbike, alles Mögliche. Und du kannst da individuell was anpassen, auf dein Körpergewicht und auf deine Stärken, Schwächen. Nur es ist jetzt so komplex und nicht intuitiv, du musst richtig, richtig viel Zeit investieren. Ich habe zwar einiges an Zeit investiert und ich habe einige Routen damit mit unterschiedlichen Profilen geplant, verglichen. Und was mir so gefallen hat in der Vorbereitung, war das Profil Moped. Und erstens habe ich gedacht, das ist lustig, dass es sowas überhaupt gibt und das schaue ich mir an, weil wenn jemand schnell Radl fährt, sagt man spaßmäßig, derjenige fährt wie ein Moped und das habe ich schon öfters gehört. Und ich habe mir gedacht, Moped ist schnelle Straße, aber keine Autobahn natürlich und passt genau zu mir und ich habe das im Training die Tage davor ein paar Mal versucht, was fürs Moped zu entwerfen und das hat immer gut passt. Wahrscheinlich, weil ich dort in einer anderen Region war zum Beispiel. Aber in dem Moment ist mir bewusst worden, Moped ist halt auch, wie du sagst, eine Einstellung, wo die Höhenmeter egal sind. Ein Moped fährt halt 20% bergauf genauso. Und jeder, der das hört, bitte nicht Moped verwenden, außer man sagt, die Höhenmeter tun mir nicht weh. Mir haben sehr weh getan. Und ich habe die Moped-Einstellung nicht mehr verwendet.
Ja, also ich war dann ganz kurz vorm Checkpoint 2, bin ich dann komplett verzweifelt und habe mir erst am Heimweg im Auto, habe ich dann checkt, was mir da passiert ist. Ich bin dann innerhalb von einer halben Stunde zweimal über die Autobahn gefahren, über die gleiche Autobahn. Und beide Male brutaler Anstieg, eine extrem steile Abfahrt, dann über die Autobahn, dann wieder ein steiler Anstieg, dann wieder runter und dann nochmal über die Autobahn, innerhalb von einer halben Stunde zweimal und dann war ich echt komplett verzweifelt. Das war kurz vor dem Checkpoint. Und am Heimweg bin ich dann über diese Autobahn gefahren und dann ist es mir gekommen, da gibt es diese Abzweigung, da gibt es die Rettissima und die Panoramica. Es sind zwei Autobahnen, die laufen parallel. Eine ist 5 Minuten schneller und die andere geht ein bisschen durch die Berge, wo man ein bisschen Panorama hat. Und das habe ich aber echt bis zur Heimfahrt nicht gecheckt und das hat mich so aus der Bahn geworfen. Ich war eh schon so desorientiert und dann habe ich gedacht, was tust du? Wie kannst du da zweimal über die gleiche Autobahn fahren? Das kann nicht stimmen. Du fährst echt im Kreis. Aber ich habe es dann irgendwann zum Checkpoint geschafft.
Also ich habe jetzt verstanden, beim zweiten Mal hinhören, was du meinst, aber vielleicht zumindest mal sagen, du bist nicht über die Autobahn gefahren, im Sinne von, du hast die Autobahn befahren, sondern
überquert,
du bist bei
überquert
Brücken an, oben drüber.
An Übergängen, ja, genau. Also ich, über die Autobahn im Sinne von oben drüber auf einer Brücke.
Ich habe da das erste Mal, nachdem es so trocken geworden ist, mein Handy ausgepackt für eine Sprachnachricht und ich würde sagen, die hole ich mir jetzt einmal kurz an.
Mir wird erst jetzt bewusst, zum Zuschauen ist das andere Race ja komplett bescheiden. Alter, wenn du auf die Dotwatching-Plattform schaust, siehst du einen Haufen Punkte, aber du siehst nicht, wo du hinfahren und vor allem nicht, wer näher am Checkpoint ist. Oder wer gar schon vorbei ist. Es ist echt komisch. Ich habe noch 25 Kilometer zum Checkpoint. 800 Höhenmeter. Aber es geht nur bergauf, bergab. Es ist ein Wahnsinn. Aber dafür hat es jetzt ein bisschen aufgehört zum Regnen und trocknet leicht auf.
Ja, da hat es dann auch auf meiner Route immer wieder so ein paar trockene Stellen geben. Es war halt dann aber einfach brutal windig und auf den Abfahrten, also nicht gefährlich, aber der Wind hat wirklich brutal am Lenker gerissen. Also der hat nicht nur die Felge angegriffen, sondern wirklich am Lenker und an den Auflegern hat der richtig gerissen. Das heißt, da hat man den Lenker, also ich zumindest auf meinen Abfahrten, richtig festhalten müssen.
Das war ein Wahnsinn. Mir fällt es erst jetzt wieder ein, wo du sagst, beziehungsweise ich habe in Regensburg in Joschka Völkel getroffen, der des anderen auch gefahren ist und den wir alle kennen aus der Transcontinental-Doku letztes Jahr, dem ZDF gelaufen ist im deutschen Fernsehen. Da waren ja Diana und der Joschka quasi im Bilde. Und der Joschka hat einen bandagierten Ellbogen gehabt und er hat gesagt, er hat einen Sturz gehabt irgendwo in dieser Gegend wegen einer Windböe. Also den hat der Windböe so brutal erwischt, dass er wirklich gestürzt ist. Er ist dann zwar weitergefahren, aber hat dann am nächsten Tag, glaube ich, oder so, das Rennen dann doch abbrechen müssen. Und ich habe das auch erlebt. Das waren nämlich so Windböen aus heiterem Himmel. Es war nicht so, dass ein Wind stärker wird und du bist irgendwie drauf eingestellt und du greifst das Rad ganz fest an, weil du weißt, das ist jetzt irgendwie gefährlich. Es war windstill und plötzlich war eine Windböe, die unglaublich war. Mir hat es da sicher einen Meter seitlich versetzt und
ja, es ist
Wahnsinn.
Es war brutal und es war nicht so, man kennt es, okay, man fährt um eine Kurve und man weiß, da kommt jetzt wieder der Wind, aber so war es nicht. Das war einfach gefühlt komplett random aus dem Nichts, wirklich mit brutaler Stärke. Das hat ordentlich an mir gezerrt. Ich habe dann zwischen Checkpoint 2 und 3 habe ich so gut wie keine Erinnerung. Ich habe auch keine Aufzeichnungen dazu. Also Checkpoint 2, das war diese Kirche am Marktplatz. Da habe ich mich dann so, da bin ich mitten in der Nacht hingekommen, habe mich auf so Stühle von einer geschlossenen Pizzeria gesetzt, dort die nächste Route geplant. Gefühlt hat es da nicht viel Varianten gegeben. Ich habe auch nachher beim Real Life nicht viel verschiedene Varianten gesehen zum Checkpoint 3. Und da auf diesem Weg durch die Nacht, also Checkpoint 3 war ich irgendwie im Morgengrauen, recht früh oder in der Früh, habe ich kaum Erinnerungen, keine Notizen, gar nichts. Ich weiß nur, dass es immer wieder geregnet hat, immer wieder kalt war. Und der Checkpoint 3 war.
Bevor du jetzt so davon galoppierst, ich kann zu Checkpoint 2 noch ein bisschen was sagen. Das war nämlich, bei mir war es noch ein bisschen hell. Es war, glaube ich, so ein Sonnenuntergang, Abend, Nachteinbruch. An die Kirche kann ich mich erinnern, da war nämlich gerade was los. Also die Tage vor Ostern war irgendeine Messe am Gründonnerstag. Ich weiß nicht, wie das in Italien gefeiert wird. Und es war irgendwie lustig, weil ich mir gedacht habe, was denken Sie, die Menschen, die gerade aus der Kirche dann irgendwann rauskommen, da kommen Radfahrer daher, völlig nass und irgendwie kalt und kommen zur Kirche, schauen sich diesen Papierzettel an, wo irgendwie so Ziffern draufstehen, den man wahrscheinlich nicht versteht natürlich, tippen was ins Handy und fahren wieder weiter. haben wir ziemlich absurd vorgestellt aus deren Perspektive und ich war dann beim Eingeben vom Checkpoint 3 ich habe vorher schon gesehen, dass, also ich habe vorher schon gewusst, weil, keine Ahnung, ich werde da wahrscheinlich oben umdrehen oder ich habe gewusst, in welche Richtung ich fahren möchte, bin aber oben falsch gestartet, bin quasi wieder in die falsche Richtung einfach losgefahren und habe dann wieder einen Kilometer später gesehen, hoppala, ich bin ja doch falsch, als die Route dann geladen und gestartet hat und bin dann 3 Minuten später noch einmal bei der Kirche vorbei in die andere Richtung und falls mich da irgendwer beobachtet hat, werden sie die gedacht haben, ach du meine Güte, der Typ, was ist das für ein Leben? In der Nacht mit nicht bei Regen Radl fahren in verschiedene Richtungen. Ja, jedenfalls, wie du sagst, ich war überhaupt keine Erinnerung. Ich weiß noch, ich habe dort dann ein bisschen schon aufs Dotwatching geschaut, wollte mal wissen, wo ich ungefähr liege. Ich war nicht so ganz vorne dabei, noch immer nicht, habe aber schon ein paar Plätze gut gemacht. Aber ja, die Nacht war okay. Ich habe gewusst, der Jochen Böhringer ist vor mir. Ich habe gewusst, der Jochen ist immer super stark. Vor allem umso steiler, umso schneller. Und ganz vorne war der Bruno Wicht. Der hat schon einen relativ guten Vorsprung gehabt, aber ich war da noch komplett mit mir beschäftigt. Ich habe gewusst, ich brauchte noch gar nicht auf die Platzierungen achten, sondern jetzt einmal Richtung Checkpoint 3 fahren und ich habe da keine Erinnerung, wirklich. Ich weiß nur, ich bin bei Checkpoint 3 angekommen, es hat geregnet, es war stockfinster. Der Jochen ist gerade entgegengekommen, also war es offensichtlich so, dass man da diese Sackgasse nach oben fährt, zu in dieses Dorf oder was auch immer
Burg das war. Ich glaube, da war kein Dorf, da war nur diese Burg, soweit ich mich erinnern kann. Also bei mir war es ja schon hell, aber ich glaube, da war außer diese Burg war dort gar nichts.
Und dadurch habe ich gesehen, ob der Jochen kommt mir entgegen, habe ich gewusst, ich werde oben einfach auch umdrehen. Ich habe den Checkpoint fotografiert, irgendwas ins Handy eingetippt, die Koordinaten, aber gar nicht wirklich die Route geladen, sondern einfach einmal eingeben und bin gleich wieder bergab gefahren und habe gewusst, so, der Jochen ist wahrscheinlich 10 Minuten oder so vor mir. Und ja, die Müdigkeit ist dann gegen Ende der Nacht schon gekommen, muss ich sagen.
Ja, es ist bei mir echt super gegangen. Bei mir war es da schon hell. Ich bin dann durchs erste Dorf, da waren die ersten Kaffeehäuser schon offen. Vor zwei sind auch schon Räder gestanden. Und ich habe mir gedacht, jetzt aber die erstbesten zwei nehme ich nicht. Ich habe mir die Route noch nicht genau geplant gehabt. Ich habe nur gesehen, dass es da aus diesem Tal aussieht, da gibt es nur eine Straße und ich fahre ins nächste größere Dorf und wart nur eine halbe Stunde ab oder so, bis mehr offen hat und bis ein bisschen größere Auswahl ist und habe mich dann in so eine Bäckerei reingesetzt und habe dort gefrühstückt und die Route fertig geplant.
Wir sind jetzt bei Checkpoint 3 vorbei. Ich würde sagen, wir sind zwar noch nicht ganz beim Halfway-Point, aber wir haben sicher schon von der Zeit her eine Stunde oder mehr voll gemacht. Lass uns in der nächsten Episode weiterreden über Teil 2 vom Unknown Race.
Ja, und zuerst machen wir noch schnell unseren Zielsprint, wo wir uns bei allen bedanken wollen, die unseren Podcast hören, folgen, bewerten, weiterempfehlen und der Hinweis, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, uns über Steady oder Apple Podcast zu unterstützen.
Podcast-Werkstatt.